Ja, heute unser großes Thema, Mensch. Letzte Woche haben wir zusammen geschaut auf das Thema Gott. Geht so. Wir haben gesehen, Gott hat diese Welt erschaffen. Und wir schauen uns ja die Geschichte an, die Gott schreibt mit dieser Welt, an diesen fünf Punkten. Gott, Mensch, Jesus, Kreuz und Auferstehung. Und heute kommt halt der zweite Akt sozusagen, Mensch. Heute kommt die zweitwichtigste Person. Wir haben gesagt, die erste, die Hauptrolle in dieser Geschichte spielt Gott. Heute schauen wir auf die zweitwichtigste Person der Geschichte, den Menschen. Und der Mensch ist ein Geschöpf. Gott hat ihn gemacht. Und zuerst einmal ist der Mensch ein total normales Geschöpf. Wir sind genauso wie Steine, wie Holz, wie Tiere aus physischen Stoffen gemacht. Wir sind begrenzt und wir sind, in der Philosophie sagt man, kontingent. Das heißt, wir sind abhängig. Wir sind für unser Sein und für unser Überleben abhängig von anderen Dingen. Davon, dass wir zu essen bekommen, davon, von unserer Umwelt. Wir sind keine kleinen Götter, sondern wir wurden aus Staub gemacht und wir sind nicht das Zentrum des Universums. Wir sind total abhängig von Gott. Er erhält uns in jedem Moment und jeder Atemzug, den wir atmen, ist ein Geschenk von ihm. Würde er seine Hand von uns zurückziehen, könnten wir noch nicht mal mehr atmen. Wir wären nicht mehr da. Und eines Tages, wenn wir sterben, dann werden unsere Leiber, unsere Körper auch wieder zum Staub der Erde zurückkommen, was aber noch nicht das Ende ist. Das heißt, erstmal, und das sollten wir niemals vergessen, wir sind ganz normale Geschöpfe. Jemand hat dich und mich gemacht. Wir sind nicht Gott, sondern wir sind gemachte Wesen. Aber natürlich sind wir nicht irgendwelche Geschöpfe. Der Mensch ist nicht nur ein normales Geschöpf, sondern gleichzeitig ist der Mensch ein ganz, ganz besonderes Geschöpf. Wir Menschen haben nämlich was ganz Besonderes, was uns zum Beispiel von toter Materie unterscheidet. Wir Menschen sind ausgestattet von Gott nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit einer Seele. Wir sind nicht nur aus Materie gemacht. Auch, aber nicht nur, sondern wir haben auch an uns einen nicht materiellen Teil, einen unsichtbaren Teil in uns. Und das nennt die Geschichte, die Bibel, die Seele. Natürlich, wir haben letzte Woche gesagt, hier in Deutschland herrscht ja gerade die Weltsicht, die hier gerade vorherrscht, ist die Materie ist alles. Das heißt, eigentlich besteht das Universum nur aus Materie. Für Menschen, die sowas glauben, ist es natürlich total. Können das gar nicht verstehen, wenn wir sagen, der Mensch hat eine Seele, es gibt was am Menschen, was unsichtbar ist. Und doch halten wir das hoch. Der Mensch hat eine Seele. Wir bestehen nicht nur aus unserem Körper, wir bestehen nicht nur aus Materie, wir bestehen nicht nur aus irgendwelchen Neuronen oder chemischen Prozessen, die in uns ablaufen, sondern wir haben eine echte Seele. Und diese Seele gibt unserem Körper Leben, Bewegung und Richtung. Aber interessant, die Bibel sagt auch, nicht nur wir Menschen sind ein Geschöpf mit einer Seele, auch Tiere haben eine Seele. Wusste ich selber nicht, ist mir erst in den letzten Wochen aufgegangen. Ich könnte euch die Bibelstellen sagen, sage ich jetzt nicht, aber ich habe sie hier stehen. Das gleiche Wort, was für Seele gebraucht wird oder auch für Geist gebraucht wird, wird auch an drei verschiedenen Bibelstellen auf Tiere gebraucht. Das heißt, auch Tiere haben in sich eine Seele. Das heißt, nicht, dass wir eine Seele haben, unterscheidet uns von den Tieren, sondern was für eine Seele wir haben. Aber mehr dazu gleich. Zuerst möchte ich auf was eingehen, nämlich, dass Gott den Menschen wunderschön geschaffen hat. Ich glaube das total und das ist, was die Geschichte uns sagt. Der Mensch ist ein ganz, ganz wunderbares Geschöpf. Wunderschön. Und Gott hat ihn wunderschön geschaffen. Und mit wunderschön meine ich jetzt hier nicht wunderschön im Sinne von wunderschöner Sonnenuntergang oder ein wunderschönes Bild oder eine wunderschöne Frau. Das meine ich nicht. Es geht ja nicht ums Äußere. Und ich meine auch erstmal nicht das Innere, so wie wir manchmal sagen, sie hat so eine innere Schönheit oder so. Das meine ich nicht, sondern was noch viel tiefer geht. Ich meine nicht etwas, was nur bestimmte Menschen haben, sondern was jeder Mensch hat. Jeder Mensch, ganz egal, wie er aussieht oder wie er ist, ob gesund oder krank, ob alt oder jung, ob attraktiv oder entstellt aussehend, hat was, was ihn wunderschön macht, was den Menschen total ausmacht. Und das ist nicht was, was uns irgendwie hinzugefügt wird, sondern das ist was ganz, ganz tief zu unserem Menschsein dazugehört und uns Wert gibt. Es ist ungefähr so wie bei Gold. Gold ist ganz egal, wie es aussieht, ob es in Form von einer Uhr oder in Form von Barren oder in Form von Armband ist. Gold hat einen Wert in sich selbst, ganz egal, wie die Form ist. Und so hat der Mensch einen ganz tiefen Wert in sich selbst, einfach weil er Mensch ist. Warum ist es so wichtig, dass der Mensch diesen Wert hat? Dass wir ausgehen vom Menschen, der ganz besonderen Wert hat. Zuerst mal gibt uns das Pflichten, bindende Pflichten, die wir als Geschöpfen, als menschliche Geschöpfe anderen Menschen gegenüber haben. Zum Beispiel, stellt euch vor, ich bin im Streichelzoo bei so einem Kaninchen und ich sehe, wie ein Kleinkind gerade mit diesem Kaninchen spielt und das streichelt. Und plötzlich sehe ich aus dem Augenwinkel, ist jetzt ein bisschen konstruiert, die Geschichte gebe ich zu, aber sehe ich aus dem Augenwinkel, wie so ein riesiger Greifvogel runterkommt, da wo wir sind. Was mache ich? Was ist meine Pflicht? Natürlich, das kleine Kind zu retten, zu nehmen, vor dem Vogel zu beschützen. Würde ich das Kaninchen nehmen und das Kaninchen beschützen, wird mir hinterher jeder sagen, warum hast du das Kind nicht gerettet? Warum hast du das Kaninchen gerettet? Jeder würde davon ausgehen, dass, und mir das auch sagen, deine Pflicht ist, in diesem Fall den Menschen zu schützen, weil wir Menschen diesen besonderen Wert haben. Und dieser besondere Wert, der in uns ist, den wir als Menschen haben, der gibt uns auch besondere Rechte, nämlich die Menschenrechte. Wir alle glauben daran, dass wir alle diese besonderen Rechte haben. Wir kennen das, haben wir in der Schule vielleicht gelernt, in der politischen Bildung, das Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht, nicht gefoltert zu werden, das Recht auf Eigentum, Meinungsfreiheit, Bildung. Alle diese Rechte gehören zum Menschen dazu und wir alle wissen in uns, ja, das stimmt, wir haben diese Rechte. Diese Rechte sind unveräußerlich, das heißt, sie können niemals von uns genommen werden. Aber wir haben ja letzte Woche das Zitat gehört von Richard Dawkins, einem führenden Atheisten, der gesagt hat, das Resultat, also der Mensch ist das Resultat von einem ziellosen und natürlichen Prozess, der den Menschen gar nicht im Sinn hatte. Wenn man diese Weltanschauung nimmt und konsequent lebt, dann gibt es damit keinen guten Grund, warum der Mensch diese Rechte haben könnte. Weil dann unterscheidet der Mensch sich nicht vom Tier oder von irgendwelchen anderen chemischen oder physischen Prozessen im Universum. Also Kulturen, die wirklich glauben, dass es im Menschen nichts Besonderes gibt, die werden immer dahin kommen, auch alle geltenden moralischen Pflichten zu leugnen und auch die Menschenrechte zu missachten. Wenn der Mensch zum bloßen Tier degradiert wird, dann stirbt gleichzeitig die Moral und auch die Menschenrechte und es bleibt nichts als pure Macht übrig. Woher kommt diese Schönheit? Woher kommt diese Würde, die der Mensch hat? Warum wissen wir das alle? Einfach, weil wir Menschen sind, dass wir Menschen sind und dass wir diese besondere Schönheit, diesen besonderen Wert haben. Woher kommt das? Wie ist das in uns hergekommen, in uns reingekommen? Jeder von uns würde sagen, wir haben diesen besonderen Wert. Wir sagen das unseren Kindern, stimmt's? Wir sagen ihnen, iss nicht wie ein Tier, benimm dich nicht wie ein Tier. Ja? Oder wir sagen das, wenn wir über unsere Firma schimpfen, ich werde da behandelt wie ein Tier. Ja? Und ist total okay für uns, Mückenspray zu benutzen, zumindest für die meisten von uns, Mückenspray zu benutzen und Mücken zu töten, aber ist absolut nicht okay für uns Menschen, dass Menschen vergast werden durch andere Menschen. Und deshalb ist auch nicht okay, bestimmte Verhaltensweisen einfach als natürlich abzustempeln. Ja. Wir können nicht sagen, dass unsere Natur unser Verhalten rechtfertigt. Rechtfertigt natürliches Verhalten nach Essen, also Hunger, einen Diebstahl? Nein. Rechtfertigt natürliches Verlangen nach Sex, dass ich gewisse mein Verlangen immer freien Lauf gebe? Natürlich nicht, sondern wir erwarten von uns selbst und voneinander, dass wir nicht nur nach unseren Trieben leben, sondern dass wir an ein höheres Gesetz gebunden sind, vom höheren Gesetz, von der Moral bestimmt sind. Und der Unterschied zwischen dem und auf der einen Seite einfach tun, was meine Triebe sagen, und einer grundsätzlichen Selbstkontrolle, das nennt man Zivilisation. Und wir alle leben in dieser Zivilisation. Aber nochmal, warum hat der Mensch diesen einzigartigen Wert? Warum? Die Geschichte in der Bibel gibt uns die Antwort darauf, warum wir diesen Wert haben, den nichts und niemand von uns nehmen kann. Die Bibel sagt, dass wir Menschen, jeder von uns, auf eine ganz besondere, wichtige und fast unbeschreibbare Art und Weise wunderbar ist, weil wir alle im Ebenbild Gottes gemacht wurden. Das sagt die Bibel nicht über Tiere, sondern sie sagt von uns, von jedem einzelnen Menschen, der über diese Erde geht, jeder einzelne Mensch hat Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir haben eine Seele tief in uns, die nach seinem Bild gemacht wurde. Steht im allerersten Kapitel der Bibel, steht das drinnen, im Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und wenn du dich jemals gefragt hast, wer bin ich, dann hast du jetzt die Antwort. Du bist ein Geschöpf, aber du bist nicht irgendein Geschöpf. Du bist kein kleiner Gott, aber du bist auch nicht nichts, sondern du bist Gott ähnlich gemacht. Und das kann niemals von dir genommen werden. Egal wie jung oder alt du bist, egal wie klein, wie groß, wie entstellt oder abhängig du bist immer noch ein wunderschönes Geschöpf. Du trägst den Stempel Gottes. Er hat dich ihm ähnlich gemacht. Und das verändert alles. Ich möchte zwei Implikationen geben, die das hat, wenn wir das für wahrnehmen, dass wir wirklich als Gottes Ebenbild gemacht worden sind. Die erste Implikation ist, weil wir Menschen im Bild Gottes gemacht worden sind, das macht uns wert, beschützt zu werden. Egal, ob wir alte, verschrumpelte, bettnässende, demente Greise sind, irgendwo im Altenheim liegen, oder ob wir winzige Babys im Bauch unserer Mutter sind. Wir sind es total wert, beschützt zu werden, weil wir im Bilde Gottes geschaffen worden sind. Und deshalb haben Leute durch die Jahrhunderte, die Christen waren und an die Bibel geglaubt haben, sich auch immer und immer wieder fürs Leben eingesetzt. Sie haben Witwen und Waisen aufgenommen. Sie haben sich um Alte gekümmert. Im 19. Jahrhundert haben Christen gegen Sklaverei gekämpft. Und auch heute kämpfen viele Christen gegen Sexsklaverei und gegen Menschenhandel. Und Christen stehen immer wieder auch auf gegen Abtreibung, weil selbst das Baby im Bauch der Mutter ist ein Geschöpf, geschaffen im Ebenbild Gottes. Und es ist wert, dafür zu kämpfen. Wir glauben, jeder Mensch hat das Recht zu leben. Und deshalb stehen wir als Christen dafür auf, dass Leben beschützt wird. Weil selbst die kleinste befruchtete Eizelle, das kleinste Embryo, ist im Bild Gottes gemacht und ist wert, beschützt zu werden. Deshalb ist es so gefährlich, wenn ein Volk die Ehrfurcht vor Gott verliert. Weil wenn niemand da ist, der diese Rechte gibt, das Recht auf Leben, diese Menschenrechte, dann haben wir dann sind es einfach wir selbst, die uns diese Rechte geben. Und wenn wir selber uns diese Rechte geben können, dann können wir sie auch wieder nehmen. Eine zweite Implikation, die das hat, dass wir ganz Besonderes sind, dass wir im Bild Gottes geschaffen worden sind, ist, es ist möglich für uns, eine Beziehung und eine echte Freundschaft zu Gott zu haben. Nicht falsch verstehen, es ist keine Beziehung zwischen zwei Gleichen, keine Beziehung auf Augenhöhe in dem Sinn. Gott bleibt Gott und wir bleiben Geschöpfe. Es ist ungefähr so wie die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Es ist eine Beziehung der Freundschaft, der Liebe, aber es gibt den, der über dem anderen steht. Die Eltern haben Autorität über die Kinder. Und so ist Gott immer noch König. Aber unser König ist nicht weit weg, sondern er ist ganz nah, so nah wie ein Vater. Und er hat jeden Menschen für diese Freundschaft gemacht, für Freundschaft mit ihm. Und das ist eine Freundschaft, die uns nicht einengen soll, sondern die uns total freisetzen soll. Gott hat am Anfang der Bibel für Adam und Eva diesen Garten, das Paradies, gebaut. Ein wunderschöner Garten, an dem sie sich erfreuen sollten. Und er hat ihnen eine sinnvolle Arbeit gegeben, nämlich diese Schöpfung zu bewahren. Nicht irgendwie gemein darüber zu herrschen, sondern dafür zu sorgen, dass der Mensch fruchtbar sein könnte und blühen würde. Und so hat Gott uns eigentlich alles gegeben, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Glücklich bedeutet erfüllt und zufrieden und alles das auszuleben, wofür er uns geschaffen hat. Aber das Größte, was er uns gab, das war er selbst. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn kennen, damit wir Freunde sind, damit wir seinen Herzschlag spüren, damit wir in ihm Zufriedenheit, Glück, Freude, Sinn und Zweck finden, damit er alles für uns ist. Das ist das Größte, was er uns gab. Aber wir alle wissen auch, der Mensch ist nicht nur schön, der Mensch ist nicht nur besonders wertvoll, sondern der Mensch ist auch zerbrochen. Wir alle wissen, irgendwas stimmt mit dem Menschen nicht. Ich habe gerade gesagt, am Anfang war es perfekt, totale Gemeinschaft mit Gott, Friede, Freude, Liebe. Aber wir alle wissen, wenn wir in uns schauen oder in unsere Welt schauen, irgendwas stimmt nicht mit dem Menschen. Und es gibt da verschiedene Erklärungsversuche dazu, die ich kurz mit euch beleuchten will. Der erste Erklärungsversuch ist eigentlich, dass Leute sagen, naja, die Gesellschaft macht den Menschen irgendwie zerbrochen oder schlecht. Die höre ich recht oft, diese Meinung. Also wären wir alle so ein bisschen gebildeter, ja, dann wäre es viel besser, dann würden wir viel besser miteinander klarkommen. Oder würde der Reichtum besser verteilt werden in der Welt, dann müsste keiner mehr stehlen und so, und dann wären wir alle viel besser und dann würden wir super miteinander klarkommen. Ja, aber wir alle wissen, Bildung verbessert den Menschen vielleicht irgendwie wirtschaftlich, aber es macht ihn einfach nicht besser. Bildung macht die Kriminellen einfach nur noch schlauer, dass sie vielleicht weniger erwischt werden, aber noch genauso falsch sind. Und tatsächlich gibt es Studien, dass in Zeiten der Rezession und Krise die Straftaten sogar sinken. Also, wenn wir um uns rumschauen, wir müssen sagen, es stimmt einfach nicht. Bildung oder Reichtum macht keinen Menschen irgendwie besser. Der zweite Erklärungsversuch, den uns die Welt sagt, ist eigentlich, sie sagt, na, eigentlich stimmt alles. Es ist alles so richtig. Es ist gar nichts falsch. Ja. Diese Leute sagen, na, es gibt ja kein universelles Recht, Gesetz mit Rechten und Pflichten, was für jeden Menschen gültig ist, denn wir sind einfach ein blindes Ergebnis der Evolution. Und genau, deshalb gibt es auch kein falsch und richtig, und das, was wir denken, was falsch und richtig wäre, das ist nur in unserem Kopf. Das ist natürlich praktisch für diese Menschen, weil wenn sie sagen, es gibt kein Gesetz, was über uns allen steht, dann müssen sie auch nicht die Frage stellen nach dem Gesetzgeber, woher dieses Gesetz kommt. Stattdessen haben sie gibt es zwei Erklärungsversuche, zwei Optionen nochmal, wie sie erklären, warum wir bestimmte Dinge als falsch und als richtig ansehen. Und der erste Punkt davon ist sozusagen, dass sie sagen, wir alle haben sozusagen einen Vertrag miteinander geschlossen, nicht so mündlich, sondern stillschweigend, einen sozialen Vertrag. Das heißt, wir alle leben nach bestimmten Normen, die wir so von der Gesellschaft gelernt haben. Und diese Normen bestimmen, was zurzeit an diesem Ort, in dieser Kultur falsch und richtig ist. Und das hilft uns, miteinander klarzukommen. Ja? Das heißt, diese Leute sagen, es gibt in jeder Kultur so einen Vertrag, den die Leute stillschweigend miteinander schließen, was richtig und was falsch ist. Aber eigentlich absolut ist der nicht. Wenn die Zeit sich ändert, kann sich das auch ändern. Und an anderen Orten kann das ganz anders sein. Ich finde diese Ansicht sehr schwierig, weil in dieser Ansicht ist, Moral ist die Gruppe und die Gruppe ist die Moral. Das, was die Gruppe sagt, was falsch und richtig ist, das ist bindend. Moral wird von der Gesellschaft bestimmt, in der man gerade lebt. Und das würde heißen, dass wir niemals andere Menschen, die in anderen Kulturen leben, verurteilen könnten. Zum Beispiel der, würden wir dann sagen, der für uns ein Terrorist ist, ist für die anderen Freiheitskämpfer. Also was ist das Falsche daran, wenn der einen Terroranschlag macht, sozusagen. Ja? Und wenn man das weiterdenkt, dann kommt man zu dem Schluss eigentlich, wohin das führt, ist, in dem Fall hätte die Gruppe immer recht. Das heißt, die Mehrheit hätte immer recht. Und das, was die Mehrheit sagt, wäre immer richtig. Das heißt, so Leute wie Gandhi oder Martin Luther King oder Bonhoeffer, die gegen den Strom schwimmen und die, von denen wir heute sagen würden, die hatten recht, die hätten nicht recht gehabt, weil sie gegen die Gruppe war. Und die Nazis, die damals in der Mehrheit waren, die wären im Recht gewesen, einfach weil sie die Mehrheit waren. Das heißt, diese Theorie kann einfach nicht stimmen, weil wir alle wissen, die Gruppe hat nicht immer recht, die Mehrheit ist nicht immer im Recht. Der zweite Erklärungsversuch noch ist, dass Leute sagen, eigentlich stimmt alles, warum wir nur falsch und richtig empfinden, das ist eigentlich nur ein Trick der Evolution. Richard Dawkins, wieder der bekannte Atheist, hat das geprägt, dieses Denken. Er sagt, es ist ein Trick der Evolution, weil eigentlich sind wir ja nur Tiere, die eigentlich überleben wollen und ihre selbstsüchtigen Gene einfach in die nächste Generation bringen wollen. Das ist so, warum wir leben für diese Leute. Und wir folgen einfach der Natur. Und das, was wir als Moral, als Gut und Böse ansehen, ist eigentlich nur ein anderes Wort für erfolgreiche Reproduktion. Also, dass wir es irgendwie schaffen, unsere Gene in die nächste Generation zu bringen. Das finde ich ein ganz, ganz trauriges Bild vom Menschen, wenn der Mensch nur das sein Ziel ist. Und ich glaube, jeder von uns weiß eigentlich, das kann es nicht wirklich sein. Wenn wir uns einen Löwen angucken, Löwen sind einfach Löwen. Die stürzen sich auf ihre Beute, verschlingen die, sie jagen, töten und verschlingen ihre Beute, um zu überleben. Und wir erwarten von Löwen nichts anderes, weil sie Tiere sind. Aber jeder von uns erwartet doch vom Menschen was anderes. Aber warum? Weil laut dieser Theorie ist eigentlich jeder, der bisher überlebt hat, richtig. Hauptsache überleben, das ist die Moral. Und so habe ich einfach mal versucht zu zeigen, es gibt viele Erklärungen, warum irgendwas mit dem Menschen nicht stimmt. Und es ist interessant, dass es so viele verschiedene Erklärungen gibt, weil anscheinend merkt jeder Mensch, irgendwas stimmt nicht und wir versuchen das zu erklären. Wie erklärt die Bibel das? Wie erklärt die Geschichte das? Wir alle wissen, mit uns stimmt was Grundlegendes nicht. Und die Bibel sagt, das hat nichts mit Quantität zu tun, zum Beispiel mit der Stufe der Bildung oder mit dem mit der Höhe unseres Einkommens oder mit dem Grad der evolutionären Anpassungsfähigkeit, sondern es hat was mit unserer Qualität zu tun, mit unserem Wert und unserer Würde. Und wir wissen, dass in uns selbst, was Grundlegendes nicht stimmt. Wir sind eigentlich schön gemacht, aber wir sind zerbrochen. Das Problem ist nicht unsere Bildung, unser Portemonnaie, unsere Gesellschaft oder unsere Gene, sondern wenn wir ehrlich sind, sind das Problem wir selber. Wir sind nicht die Opfer. Wir sind die Täter. Das Böse in der Welt ist nicht irgendwo weit weg da draußen, sondern wenn wir ehrlich zu uns sind, ist es in uns. Auf den Punkt gebracht, wir alle sind irgendwo schuldig und wir wissen das. Jeder von uns, stimmt doch, oder? Fühlt sich immer und immer wieder schuldig. Natürlich ist das auf der einen Seite gut, ansonsten wären wir Soziopathen, also Leute, die keine Schuld empfinden können, sich nie wegen irgendwas schlecht fühlen und deshalb grausame Dinge tun. Aber warum fühlen wir uns immer schuldig? Ich glaube, die einfache Antwort ist, wir fühlen uns schuldig, weil wir schuldig sind. Und genau das ist das, was uns die Geschichte erzählt. Wir sind nicht einfach nur Maschinen, wo gerade ein bisschen Öl fehlt und die gerade ein bisschen quietschen und irgendwie repariert werden müssen. Oder wir haben auch nicht einfach nur Fehler gemacht, wie der Schuljunge an der Tafel, wenn er seine Matheaufgabe macht, sondern wir sind wirklich schuldig geworden. Die Bibel nennt das, wir haben gesündigt. Wir haben ein Gesetz übertreten. Und mit Gesetzesübertretung kommt immer Schuld und mit Schuld kommt immer Strafe. Denn Gesetzesübertretung muss bezahlt werden und gebüßt werden. Das heißt, der Mensch ist ganz besonders, aber er ist auch zerbrochen und er ist auch schuldig. Die große Frage, die sich hier stellt, ist, vor wem sind wir schuldig? Vor wem sind wir schuldig? Von wem brauchen wir Vergebung? Manche Menschen sagen, es ist ziemlich trendy, das zu sagen, ja, wir müssen uns selbst vergeben. Wenn du dich schlecht fühlst, dann vergib dir selber, dann gehen die schlechten Gefühle weg. Ich finde das Konzept ein bisschen komisch, einfach, wie kann ich mir selber vergeben, weil ich, wenn ich nicht gegen mich selbst gesündigt habe, ich schulde mir ja nichts. Ich glaube, es ist einfach nur ein Versuch, dieses Gefühl irgendwie wegzukriegen. Aber ich glaube, wir brauchen nicht nur Heilung von dem Gefühl der Schuld, sondern von der Schuld selbst. Wir brauchen Vergebung von dem, dem wir Unrecht getan haben. Und wir alle merken das, wenn wir so durch den Alltag gehen, wir versuchen ständig, diese Schuld irgendwie klein oder wegzureden, weil sie einfach kein schönes Gefühl ist. Wir versuchen uns zu entschuldigen. Wir sagen, ja, niemand ist perfekt. Ja. Oder wir sagen, ja, jeder, wir alle versagen manchmal, es gehört dazu, oder Irren ist menschlich. Oder wir sagen vielleicht, naja, wenigstens bin ich kein Hitler oder so. Ja. Schön, dass wir kein Hitler sind, einer war schlimm genug. Aber Hitler ist nicht der Standard, sondern der Standard ist Gott, der Standard ist Jesus. Und ich, wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, muss ich sagen, ich bin näher an Hitler dran als an Jesus. Ich habe ein paar unbequeme Fragen, um meinen Punkt noch klarer zu machen. Hast du jemals in deinem Leben irgendetwas über Gott gestellt? Hast du jemals in deinem Leben deinen Eltern nicht gehorcht oder sie nicht geehrt? Hast du jemals in deinem Leben jemand belogen oder die Wahrheit falsch dargestellt oder etwas genommen, was dir nicht gehört? Oder mit jemandem Sex gehabt, der nicht dein Ehepartner ist oder den Gedanken daran gehabt? Was ich jetzt gerade tue, ist, dir und mir den Spiegel Gottes vor Augen zu halten, den Standard Gottes. Das sind die grundlegendsten Gebote, vielleicht habt ihr es gemerkt, die 10 Gebote, die er uns gegeben hat. Und jetzt sagen manche, na ja, aber jetzt ist Jesus gekommen und Bergpredigt und so, der hat die Gebote ja viel einfacher gemacht. Genau, der war so viel softer, liebevoller. Seine Gebote sind viel einfacher. Er hat ja nur auf 2 die große Gebote reduziert. Aber tatsächlich hat Jesus die Gebote noch schwieriger gemacht. Ja, die beiden großen Gebote von Jesus ist, wir sollen Gott lieben mit jeder Pore unseres Seins. Wie oft versagen wir da? Und zweitens, wir sollen selbst unsere schlimmsten Feinde mit der gleichen Intensität und Kraft lieben, wie wir uns selbst lieben. Das ist der Standard, den Jesus gebracht hat. Und spätestens da müssen wir alle sagen, da schneiden wir nicht gut ab. Wir können uns vielleicht mit anderen Menschen vergleichen und sagen, ja, der ist noch schlechter als ich. Aber wir können uns niemals mit dem Standard Gottes messen. Nun, manche Menschen, zum Beispiel im Islam wird das gesagt, na, aber die guten Dinge, die wir tun, die können die schlechten Dinge ja wieder gut machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit dem guten und dem schlechten Engel, die dann die Taten zählen. Aber so funktionieren Gesetze einfach nicht. Wenn wir ein Gesetz brechen, dann müssen wir bestraft werden, selbst wenn wir alle anderen halten. Das funktioniert hier vor jedem kleinsten Gericht, selbst hier in Eisenhüttenstadt funktioniert dieses Prinzip. Vor keinem Gericht wird diese Logik der Welt standhalten. Naja, ich habe andere gute Sachen getan, deshalb kann ich da und dafür nicht bestraft werden. Nehmen wir mal vor, ein Arzt, der 3 Menschen ermordet, der kann vor Gericht nicht sagen, aber ich habe doch 100 Menschen durch meine OPs gerettet. Die wiegen doch die 3, die ich ermordet habe, auf. Natürlich wird der Richter sagen, du spinnst. Du wirst für diese 3 bestraft, ganz egal, wie viele Menschen du gerettet hast durch deine Arbeit. Selbst unsere vermeintlich guten Dinge können die schlechten Dinge nicht wieder gut machen. Und die Schlussfolgerung davon ist, unser wirkliches Problem mit der Menschheit ist ein moralisches Problem. Das Problem, was ganz tief in dieser Welt sitzt, das tiefste Problem, ist die Schlechtigkeit in uns selbst. Und das ist der springende Punkt in der Geschichte. Diese Welt ist zerbrochen, weil wir zerbrochen sind. Unsere Schlechtigkeit hat die Welt ins Verderben gestürzt. Ich möchte euch jetzt erzählen, wie das passiert ist in unserer Geschichte, wie es in diesem Buch steht. Und wahrscheinlich wisst ihr schon so ein bisschen, worum es geht, nämlich diese Geschichte von dem Baum, von dem Garten und von der Schlange. Und viele Menschen belächeln das heute, wenn wir sowas sagen. Hey, sie sagen, glaubst du wirklich, Simon, dass irgendwann in dieser Geschichte mal sowas gab mit einem Garten und einem Baum und einer Schlange? Wie kannst du sowas glauben? Das muss doch Quatsch sein. Aber ich finde, wir dürfen gewisse Details eines Weltbildes nicht aberkennen, nur weil es in das eigene Weltbild nicht reinpasst. Ja? Ich glaube, diese Dinge machen wirklich Sinn und für mich, und ich hoffe, dass ich das so rüberbringen kann und wir das später sehen, macht diese Geschichte wirklich total Sinn, weil sie die Dinge so abbildet, wie sie wirklich sind. Deshalb, auch wenn Leute drüber lachen, ich glaube total, es gab einen realen Ort zu einer realen Zeit, wo eine reale Rebellion gegen Gott ausgebrochen ist, die diese Welt total verändert hat. Aber zuerst mal zur Geschichte. Wir haben letzte Woche gesagt, Gott hat diese Welt geschaffen und er hat sie gut geschaffen. Und er gab Adam, dem ersten Menschen, eine Umgebung, die total zu ihm passte. Eine Umgebung, wo er sich wohlfühlte, wo er sein konnte. Und er gab ihm eine Freundin, nämlich seine Frau Eva, eine Gefährtin, eine Hilfe, mit der er sein Herz teilen konnte. Und er gab den beiden die Herrschaft über den Welt und den Auftrag, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und die Welt sich untertan zu machen. Das heißt, Ordnung in diese Welt zu bringen und sie zu erhalten. Aber er gab ihnen noch was viel Größeres, nämlich sich selbst in Freundschaft. Und hier habe ich ein großes Problem. Diese Welt, wie sie mal war, kann ich mir nicht wirklich vorstellen und beschreiben, weil diese Welt, wie sie heute ist, so anders ist als jetzt. Diese perfekte Welt damals heißt nicht irgendwie Süßigkeiten und Konfetti und Schlaraffenland. Aber ich meine diese perfekte Welt, nach der wir uns alle tief in uns sehen, aber die wir nicht wirklich greifen und beschreiben können. Und ich glaube, so geht es jedem Menschen. Ab und an haben wir diese Momente, wo wir spüren, irgendwie, wir sind nicht für das hier gemacht. Irgendwie, es war mal was heil, aber Dinge sind zerbrochen. Und ich glaube, diese Sehnsucht in unserem eigenen Herzen ist ein tiefer Beweis dafür, dass wir für was Besseres als das hier gemacht wurden. Es ist ein Hunger, der in jedem von uns ist, dass die Welt wieder so wird, wie sie einmal war. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und diese Sehnsucht ist der Beweis dafür. Und diese Welt, die Gott dem Menschen gab, die war genauso wie diese Welt, nach der wir uns manchmal sehen, diese heile Welt. Da gab es keine Konflikte, keine Mühe, keine Tränen, kein Kummer, kein Leiden, keine Unzufriedenheit. Gab keine Barriere zwischen Adam und Eva, keine Barriere zwischen Mensch und Gott. Perfekte Freundschaft. Die Welt war perfekt. Aber Gott hatte die Welt nicht so geschaffen, dass sich das nicht ändern konnte. Und das tat es. Er hat den Menschen nur ein einziges Verbot gegeben. Sie konnten essen von allen Bäumen in diesem Garten, nur von einem einzigen nicht. Und es gab absolut keinen Grund für Adam und Eva, das in Frage zu stellen und keinen natürlichen Anlass, das zu übertreten. Aber es gab noch einen anderen Charakter in unserer Geschichte. Der Todfeind vom König, den Versucher, den Lügner, einen Eindringling, den Satan, der eine schreckliche Lüge ausgesprochen hat. Er sagte nämlich zu Adam und Eva, dass man dem König nicht vertrauen kann. Er sagte, vertraut nicht auf Gott. Findet euren eigenen Weg. Ihr könnt eure eigenen Herren werden. Die Freiheit wartet auf euch. Ihr könnt Gott sein. Der Mensch, er liegt an dieser Versuchung. Er übertritt dieses Gebot Gottes. Es war einfach eine Vertrauensprobe. Würde er Gott vertrauen? Oder würde er sein eigener Herr sein wollen? Es war ein Test der Gefolgschaft zum König, der Liebe zum Vater und der Treue zum Freund. Und als der Mensch sich entschied, nein, ich übertrete das Gebot Gottes, ich will mein eigener Herr sein, ich will meinen eigenen Weg finden, da kam die Rebellion. Und diese Rebellion hat eben nicht Freiheit gebracht, sondern sie hat Zerbruch, Schuld, Sklaverei und Kampf über diese Welt gebracht. Kampf miteinander. Direkt danach klagen Mann und Frau sich an. Ja, Adam sagt zu Gott, ich bin nicht schuld, weil du mir diese Frau gegeben hast, deshalb ist das passiert. Direkt danach hatten sie Kampf mit dem Erdboden. Heißt, der Mensch sollte eigentlich den Erdboden beherrschen, doch jetzt scheint es andersrum zu sein. Ja. In Mühe und Schweiß bebaut er seinen Acker. Die Frau kämpft damit, Kinder zu bekommen. Und am Ende werden sie alle den Kampf verlieren, wenn der Mensch seinen letzten Atemzug tut und sein Körper wieder zu Staub wird. Der Tod kam dadurch in die Welt. Und das hat die Rebellion gebracht. Und der Tod kam aber auch noch in einer anderen Bedeutung, nämlich in der Beziehung zu Gott. Seitdem das passiert ist damals, seitdem ist der Mensch abgeschnitten vom geistlich erfüllten Leben mit Gott, von dieser Freundschaft, von dieser Beziehung, von dieser Intimität mit Gott, die nur er geben kann. Und wenn Menschen jetzt diesem Gott, diesem König begegnen, dann ist es nicht mehr zufriedene Freude, sondern es ist schmerzhafter Scham. Wir sehen das bei Adam und Eva. Sie werden aus dem Paradies herausgeworfen, aus Gottes Gegenwart verbannt und sie schämen sich vor Gott und voreinander. Und der Tod verbreitet sich wie eine Plage in der Welt. Der Bruder ermordet den Bruder. Und so geht's von Generation zu Generation weiter. Das heißt, eine gedankenlose Tat damals, als unsere Vorväter oder unsere Voreltern Adam und Eva diese Frucht aßen, diese eine Tat hat die Welt für immer verändert. Auf diese Geschichte gibt es natürlich viele Einwände. Vielleicht der erste Einwand ist der Teufel. Viele würden sagen, Simon, wir leben im 21. Jahrhundert. Glaubst du wirklich, dass es einen Teufel gibt, der irgendwie mit den Gedanken von Menschen spielt, wie da bei Adam und Eva, und der uns in Versuchung bringt und dem wir erliegen können? Kannst du das wirklich glauben? Wir leben im 21. Jahrhundert. Aber ja, das ist ganz genau das, was ich glaube. Und wenn wir das aus der Geschichte ausschneiden, dann macht sie einfach keinen Sinn. Und die Geschichte lehrt uns, der Kampf des Menschen ist nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern ist sehr, sehr real verbunden mit einer unsichtbaren Welt, die um uns rum ist. Da gibt es Engel und Dämonen, da gibt es Gott und Satan. All diese Dinge können wir nicht sehen, aber sie sind doch real. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hatte Erfahrungen auch mit dunklen Mächten, die mir real begegnet sind. Und ich frage ab und zu mal Menschen und frage sie, wenn wir ein bisschen tiefer sind, hey, hast du schon mal ähnliche Erfahrungen gehabt mit dunklen Mächten? Und es fasziniert, oder was heißt fasziniert, aber es erstaunt mich immer wieder, wie viele Menschen, selbst hier im 21. Jahrhundert, in unserem aufgeklärten, in unserer aufgeklärten Weltanschauung, wie viele Menschen reale Erfahrungen gemacht haben mit übernatürlichen dunklen Mächten. Ich weiß nicht, wie viel es heute hier wären, ich will keine Handzeichen sehen oder so, aber es ist interessant, wie viele Menschen, selbst hier in der westlichen Welt, solche Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, der Teufel, der ja, ist für mich kein Einwand, sondern bestätigt das, was ich erlebt habe, auch in meinem persönlichen Leben. Ich glaube, ihn gibt es wirklich. Der zweite Einwand, den man bringen könnte, wäre zu fragen, na, was habe ich denn damit zu tun? Nur wenn Adam und Eva damals das gemacht haben, was habe ich damit zu tun? Ist doch nicht mein Problem. Ich war da nicht in dem Garten, ich habe nicht die Frucht gegessen. Warum sollte ich jetzt für was leiden, was jemand anderes getan hat? Das ist eine interessante Frage, finde ich. Und für uns im Westen macht das wenig Sinn, aber für Menschen in anderen Kulturen macht das total Sinn. Wir leben ja total in einer individualistischen Gesellschaft. Wir denken, wir sind nur für uns, wir sind sozusagen eine Insel, die nur für sich existiert. Aber wenn wir ehrlich sind und mal wirklich in die Welt schauen, merken wir, dass Nationen und Gemeinschaften und Familien, wir existieren als eine Einheit. Wir gedeihen zusammen und gehen zusammen unter, weil wir total miteinander verbunden sind. In vielen, zum Beispiel im Nahen und Mittleren Osten, für die ist das gar kein Problem, das zu glauben, weil für die klar ist, na klar, ich stamme von denen ab, ich gehöre dazu, das ist meine Familie. Wir leiden zusammen und wir freuen uns zusammen. Für uns hier im Westen regiert das Individuum. Aber John Donne hat gesagt eben, kein Mensch ist eine Insel. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Ganzen. Und auch heute merken wir, dass es gibt immer wieder Situationen, wo andere für uns Entscheidungen treffen. Als wir Kinder waren, haben unsere Eltern ständig für uns Entscheidungen getroffen. Schuldirektoren treffen Entscheidungen für die Schüler und Kanzler treffen Entscheidungen für die Länder. Es gibt es immer wieder, dass einer für die ganze Gruppe Entscheidungen trifft. Und sowieso, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wäre ich damals im Garten gewesen, hätte ich das Gleiche getan. Und ich glaube, das gilt für jeden Menschen. Weil so oft, wie ich schon Versuchungen erlegen bin in meinem Leben, wahrscheinlich wird es bei dir nicht anders sein, genauso oft, genauso wäre ich damals erlegen. Weil eigentlich jedes Mal, wenn wir was tun gegen Gottes Gebote, ist es neu, diese Aussage, Gott, ich vertraue dir nicht. Ich weiß es besser als du. Ich vertraue meinen Wegen. Der dritte Einwand ist natürlich die Frage nach dem Bösen. Denn wir könnten sagen, na gut, Gott hat diese Welt gemacht und er hat sie anscheinend so gemacht, dass diese Rebellion passiert ist. Dann muss Gott sehr schwach sein, wenn er diese Rebellion in seinem Reich nicht unterdrücken konnte oder kann. Das heißt, ist dieses alte Problem von dem Leid. Ja? Wir können entweder sagen, Gott ist total liebevoll, er ist gut, er will eigentlich das Gute für die Menschen, aber das soll hier muckig sein, ja, ich kann nicht so gut malen, ja. Aber er hat irgendwie anscheinend nicht die Kraft, das Gute durchzusetzen. Ja? Das heißt, entweder will Gott das Gute für die Menschheit, aber irgendwie schafft er es nicht, das durchzusetzen. Das ist die eine Option, wenn wir in diese Welt schauen. Das heißt, den Willen, das Gute ja, aber nicht die Kraft. Oder er hat die Kraft, er kann das, aber weil er das Leid anscheinend zulässt und es Leid und Böses gibt in dieser Welt, ist er anscheinend nicht gut. Das heißt, entweder fehlt seine Güte oder seine Kraft. Was sagen wir dazu? Das stimmt, das ist ja logisch einleuchtend. Erstmal finde ich, zu sagen, dass es keinen Gott gibt, wegen dem Leid, das bringt uns keinen Schritt weiter. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Das Leid ist trotzdem immer noch da. Und wenn keiner dafür verantwortlich ist, gibt uns das mindestens genauso wenig Trost. Ich verstehe total, warum Menschen diese Frage stellen. Ich hatte diese Woche noch vorgestern bei der Arbeit einen älteren Mann kennengelernt. Und wir kamen so drauf mit Vatertag, Herrentag und ja, eigentlich ist das ja Christi Himmelfahrt. Und so kamen wir auf den Glauben zu sprechen. Und er sagte, ich glaube nicht an Gott. Und haben wir drüber gesprochen und ich habe ihm von mir erzählt. Und er hat mir erzählt, er hat 3 Frauen gehabt und alle 3 hat er zu Grabe tragen müssen, alle 3 an Krebs gestorben. Und dann hat er mich gefragt, wo ist dein Gott jetzt? Wenn es diesen Gott gibt, anscheinend will der mir nichts Gutes tun, wenn es diesen allmächtigen Gott gibt. Und ich kann das natürlich nachvollziehen. Aber ich kann sagen, für mich auf jeden Fall, ich weiß, Gott ist absolut gut und Gott ist absolut allmächtig. Aber wie kommt das zusammen? Wie bringen wir das logisch zusammen? Zuerst mal glaube ich, dass wir ein falsches Konzept von der Allmacht Gottes haben. Ja? Allmacht für Gott bedeutet nicht, dass Gott logisch unmögliche Dinge tun kann. Ja? Gott ist Gott und er kann alles tun, aber er kann kein rundes Quadrat machen, einfach weil es logisch nicht möglich ist. Er kann auch keinen verheirateten Junggesellen schaffen, weil es nicht geht. Er kann helfen, dass ein Junggeselle heiratet, aber dann ist er kein Junggeselle mehr. Und er kann keine gerade Kurve schaffen. Und er kann auch, das ist ja diese bekannte Frage, ich weiß nicht, ob er die schon mal gehört hat, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann? Ja? Totaler Quatsch, die Frage. Die Antwort ist ganz klar, nein, weil Gott ein logisches Wesen ist, und weil er nichts tun kann, was seinem Charakter widerspricht und deshalb auch nichts Unlogisches tun kann. Logik ist verwurzelt in Gott. Und deshalb heißt Gottes Allmacht nicht, dass er alle möglichen unlogischen Dinge tun kann. Das nur mal abspeichern, das braucht man später. Aber jetzt zurück zum Hauptpunkt. Stimmt es, dass Gott das Böse immer abwendet, wenn er es kann? Natürlich denken wir zuerst, dass die Antwort ja ist. Aber vielleicht gibt es gute Gründe, manchmal das Böse zuzulassen. Philosophen nennen das einen moralisch zureichenden Grund. Zum Beispiel, stellt euch vor, im Krieg gibt es ein riesiges Konzentrationslager irgendwo und ein guter Mensch hat sich als Offizier getarnt und sich da eingeschleust, um die Gaskammern zu sprengen und die Gefangenen freizulassen. Ja? Aber kurz vor der geplanten Aktion sieht er, wie gerade ein Häftling erschossen werden soll. Nun, er könnte natürlich diesem Übel, diesem Bösen entgegentreten und den Soldaten, der den Häftling erschießen will, erschießen. so wird er vielleicht eine Person retten, aber auf lange Sicht würden viel mehr Leben verloren gehen. Das heißt, wahrscheinlich wäre, oder es wäre das Richtige wohl, in diesem Fall das kleinere Übel zuzulassen, damit ein größeres Wohl passieren kann und ein größeres Übel verhindert wird. Das heißt, auch bei uns gibt es das, dass wir kleinere Übel zulassen, um Größeres zu verhindern. Oder ein anderes Beispiel, mein Kind, ich habe kein Kind, aber nehmen wir an, ich hätte ein Kind, und das wäre krank und bräuchte eine OP, aber eine OP, die ihm total schmerzt und vielleicht auch bleibende Schäden hinterlässt. Und ich wäre vor dieser Frage, lasse ich mein Kind sterben oder lasse ich es zu, dass diese OP, auch wenn sie teilweise was Schlechtes bringt, meinem Kind teilweise schadet, aber was Großes Gutes tut. Und so haben auch wir Menschen schon gute Gründe, manchmal Übel zuzulassen. Und so heißt es nicht, dass Gott niemals das Böse zulassen kann. Er hat einen Grund dafür, für was Größeres Gutes. Aber was könnte dieses höhere Wohl sein? Warum könnte Gott das Leid zulassen? Hier ist eine Möglichkeit, die ich sehr, sehr einleuchtend finde. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit er einen Freund haben kann. Wir sind geschaffen für Freundschaft mit Gott. Nicht, weil Gott einen Freund brauchte, nicht, weil er irgendwie allein war oder uns sich so einsam gefühlt hat, sondern Gott ist in sich selbst total freudig, sich selbst total genug. Aber er wollte seine Güte, seine Liebe, seine Freude teilen. Deshalb hat er uns geschaffen. Er will, dass wir seine Freunde sind, dass wir ihn kennen, dass wir total glücklich in ihm sind, weil er total gut ist. Aber welche Art von Geschöpf muss Gott schaffen, damit er wirklich diese Freundschaft haben kann? Wir alle wissen, leblose Dinge wie dieser Fußboden, wie Berge, Flüsse, Felsen, mit denen kann man keine Freundschaft haben. Wir alle wissen auch, dass unbeseelte Dinge, Lebewesen wie Bäume, Rosen oder Kohlrüben, man damit auch keine Freundschaft haben kann. Bei Tieren ist es ein bisschen anders. Manche sagen ja, mein Tier ist mein bester Freund. Aber ihre Fähigkeit zu wählen ist sehr schlicht. Tiere sind weder rational noch moralisch. Das heißt, sie können gewisse Entscheidungen basierend auf ihren Instinkten treffen, aber sie können keine rationalen oder moralischen Entscheidungen treffen. Das heißt, sie haben nur eine oberflächliche Freiheit, wenn man so will. Bei uns Menschen ist das anders. Wir haben was ich ganz, ganz tiefe Freiheit nenne. Wir treffen unsere Entscheidungen nicht aufgrund von Instinkten, nicht aufgrund von Physik oder Chemie, nicht aufgrund von unseren Trieben, sondern unsere Entscheidungen, die gehören wirklich uns selbst. Wenn wir uns als Mensch entscheiden, dann haben wir uns dafür entschieden. Das war unsere Entscheidung, die uns gehört. Und meine Vermutung ist die, nur ein Geschöpf, was diese tiefe Freiheit hat, was in sich selber Entscheidungen treffen kann, aufgrund von Nachdenken, aufgrund von Gründen, aufgrund von Moral. Nur dieses Geschöpf kann eine echte, bedeutsame Freundschaft mit Gott haben. Und deshalb hat Gott uns geschaffen und deshalb hat Gott es zugelassen, dass wir diese Entscheidungsfreiheit haben, mit uns rumtragen, uns für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Sein Plan war, dass wir uns für ihn entscheiden und dadurch immer weiter wachsen in seiner Freude, in seiner Liebe. Aber das Blatt hat sich gewendet. Wir haben uns gegen ihn entschieden. Gott hat den Menschen gemacht und er wusste, worauf er sich einlässt. Er hat dich und mich mit dem freien Willen, wenn man so will, gemacht, dass wir uns gegen ihn oder für ihn entscheiden können. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es das Böse gibt. Wir haben uns für das Böse entschieden und Gott hat es zugelassen, einfach weil er gut ist, weil er Freundschaft haben will. Er könnte keine echte Freundschaft mit dem Menschen haben, wenn er nicht die Möglichkeit, die Option geschaffen hätte, dass wir das Böse tun, dass wir uns für das Böse entscheiden sollen. Und ich glaube, gerade darin zeigt sich seine Güte. Gerade darin, dass wir uns entscheiden können, zeigt sich sein Herz, dass er Freundschaft haben will. Sonst wäre es keine echte Freiheit. Wenn wir uns nicht wirklich entscheiden könnten, dann wäre das eine logische Unmöglichkeit, wie dieses runde Quadrat oder so. Aber der Mensch hat seine Freiheit nicht zum Guten gebraucht, er hat rebelliert und er hat seinen besten Freund verraten. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt der Geschichte. Wir alle wissen das, Eltern setzen ihren Kindern Grenzen aus ganz bestimmten Gründen. Weil die Eltern wissen, wenn die Kinder nicht gehorchen, dann werden Dinge zerbrechen. Manchmal ist das nur eine Vase oder nur eine Fensterscheibe, manchmal vielleicht ein Arm oder ein Bein, manchmal vielleicht eine tief geschätzte Freundschaft, manchmal vielleicht ein ganzes Leben. Wir alle wissen das. Ungehorsam zerstört. Und unsere Eltern können sich manchmal irren, aber Gott kann sich nicht irren. Und manchmal ist der Schaden so groß, dass er nicht repariert oder in Ordnung gebracht werden kann. Gott hat uns seine Gebote gegeben aus ganz bestimmten Gründen. Und immer wenn wir ihm nicht gehorchen, dann zerbrechen wir was. Und das ist der Schlüssel, um das Problem des Bösen zu verstehen. Als Gottes Kinder ihrem himmlischen Vater ungehorsam waren und gegen ihn rebelliert haben, da haben sie alles zerbrochen. Sie zerbrachen die ganze Welt. Letztendlich ist jedes Leid, was uns begegnet, das Resultat vom Ungehorsam und von der Ablehnung von Gottes Herrschaft. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und Sünde hat diese Welt zerbrochen. Nun, es ist traurige Nachrichten, das weiß ich, aber unsere Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Das ist das Gute. Aber ich möchte das klar machen, weil sonst die Geschichte, der Rest der Geschichte an den nächsten drei Abenden keinen Sinn macht. Wenn wir das nicht verstehen, dass sich alles verändert hat, dadurch, dass wir Menschen rebelliert haben gegen Gott. Alles hat sich verändert. Unsere Ebenbildlichkeit mit ihm ist befleckt, besudelt und beschmutzt. Die Beziehung zu anderen Menschen ist verzerrt und wir merken das. Die Beziehung mit der Schöpfung ist beeinträchtigt. Unsere Seelen sind moralisch verdreht und verbogen. Und unser Verbrechen gegen unseren Herrscher verlangt nach einer Strafe, die wir selbst nicht zahlen können. Mit einer Tat der Selbstsucht ist diese Welt ganz schwarz geworden. Und statt Leben gibt es Tod. Und unsere Missachtung vor Gott hat die Pulsader unserer Seele, die uns mit Gott verbunden hat, durchtrennt. Statt Freiheit finden wir uns immer wieder in Sklaverei. Wir selber erliegen immer wieder unserem bösen Handeln, ob wir es wollen oder nicht. Und von außen hat uns die Schlange, der Satan, im Griff. Das ist die Realität, in der wir leben. Alle, die von Adam abstammen, tragen sein Bild, zerbrochene und trotzige Rebellen. Ein alter jüdischer Prophet hat so ausgedrückt: Alle Menschen sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Der Mensch ist wirklich verloren. Und was es noch schlimmer macht, ist, Gott ist zornig darüber. Gott ist wirklich richtig zornig. Und weniges ist für uns Menschen so befremdlich, wie zu sagen, Gott ist zornig wie der Zorn Gottes. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Natürlich ist Gottes Zorn für uns beunruhigend, wenn wir selber auf der Anklagebank sitzen. Wir wollen ja als Menschen eigentlich immer, dass für andere dann Gerechtigkeit geschieht, wenn die uns was Böses tun. Ja, aber wir wollen nicht selber auf der Anklagebank sitzen. Deshalb ist es für uns beunruhigend. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, für uns ist unser kaputter Zustand, der kaputte Zustand von uns selbst und von dieser Welt so normal geworden, dass wir die Schwere unserer Rebellion gar nicht richtig wahrnehmen und erkennen. Wir sind so dazu geneigt, uns als gute Menschen darzustellen. Aber stell dir mal vor, du würdest einfach vor dem Richter stehen, der es zum Beispiel mit deinem Fahrstil allein sehr genau nimmt. Wenn ich vor so einem, ich gebe mir Mühe, meistens muss ich sagen, aber wenn ich vor so einem Richter stehen würde und ich wirklich bestraft werden könnte, mir würde sehr, sehr unbehaglich zumute werden. Selbst in so kleinen Dingen. Aber jemand viel Größeres schaut uns zu, nämlich Gott selber, ein vollkommenes Wesen mit perfekter Gerechtigkeit. Wer kann da von uns sagen, ich bin da aus dem Schneider, Gott wird nichts gegen mich finden. Stattdessen findet Gott Berge von Unmoral, Egoismus, Rebellion, Eigensinn, Betrug und Ungehorsam, aufgehäuft vom Leben in lebenslanger Sünde. Und drittens, der Gedanke an einen zornigen Gott scheint uns widersprüchlich, weil Gott ist doch der Gott der Liebe, oder nicht? Aber Gottes Liebe ist kein Ding in sich selbst, sondern ist, wie alle seine Eigenschaften, total an seine Güte gebunden. Gott liebt, weil er gut ist. Aber genau an diese Güte Gottes appellieren wir ja, wenn wir das Böse sehen in der Welt. Dann stellen wir ja Gott die Frage, Gott, warum tust du nichts? Letztendlich sagen wir, Gott, warum bist du nicht gut, meinen wir damit. Aber wenn er dann etwas tut, wenn er aufsteht, zornig wird und richtet, dann passt uns das auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Das heißt, die gleiche Güte, die Gottes Liebe entflammt, entflammt auch seine Gerechtigkeit. Gott wäre nicht gut, wenn er das Böse nicht hassen würde. Ja? Gottes Zorn ist nicht irgendwie wie vielleicht, wenn der eine oder andere von uns einen cholerischen Vater hatte, der dann völlig ausrastet. So ist Gottes Zorn nicht. Sondern Gottes Zorn ist ein gerechtes Aufstehen gegen alles Falsche, gegen alles, was uns kaputt macht, gegen alles, was gegen ihn rebelliert, gegen alles, was böse ist. Und so muss er als jemand, der total perfekt ist, aufstehen gegen das Böse, sonst wäre er nicht gut. Gerechtigkeit, nach der wir uns alle sehen, bedeutet eine angemessene Zahlung für unser Verbrechen, dass eine angemessene Zahlung für ein Verbrechen festgelegt wird. Und wenn der Preis nicht bezahlt wird, dann gibt es auch keine Gerechtigkeit. Also ist Gott rachsüchtig? Nicht mehr als jeder gute und faire und edle Richter, der eine Bestrafung für den Schuldigen festlegt, die dann bezahlt werden muss. Natürlich, und das weiß ich, und mir fällt es auch schwer, darüber zu reden, ist das harte Kost für Menschen im 21. Jahrhundert, dass Gott zornig ist. Aber wir sollten darüber reden, wir sollten das nicht kleinreden, weil es ein ganz elementares Element ist unserer Geschichte. All der Rest, was wir an den nächsten drei Abenden noch sehen werden, macht keinen Sinn, wenn wir das nicht verstanden haben. Zu viel steht auf dem Spiel. Das ist erstmal die schlechte Nachricht. Der Mensch muss bezahlen, aber er kann nicht bezahlen. Er muss befreit werden, aber er selbst ist Sklave und kann sich nicht befreien. Er braucht einen Befreier. Unsere Geschichte könnte hier zu Ende sein. Gott schuldet keinem Menschen irgendwas. Aber zum Glück ist das nicht das Ende der Geschichte, sondern im tiefsten Dunkel gibt's einen hellen Lichtstrahl. Die Sonne geht auf, denn Gott selbst betritt die Bühne, um eine riesige Rettungsaktion zu starten. Gott selbst bringt Licht in diese Dunkelheit. Gott selbst steht auf, um uns zu erlösen, um uns zu befreien, um uns wieder in die Beziehung mit ihm zu bringen, um wieder alles so zu machen, wie es am Anfang war. Und das ist die gute Nachricht, die wir haben. Und um diese gute Nachricht wird es in den nächsten 3 Abenden gehen. Deshalb habe ich mir mal einen Abend kosten lassen, sozusagen mit einer ziemlich schlechten Nachricht. Aber umso mehr wir das verstanden haben und umso mehr wir Ja dazu sagen können, desto größer wird Gottes Herrlichkeit, seine Liebe und seine Gnade scheinen an den nächsten Abenden. Auch wenn Gott zornig ist, er ist gut und er will das Beste für diese Welt. Und er selber hat eine Rettungsaktion gestartet. Und wie diese Rettungsaktion anfängt, das werden wir nächste Woche sehen. Ich weiß, es ist blöd, gerade hier den Cut zu machen, aber ich glaube, in so Soaps hören die Serien ja auch immer auf, wenn dann das neue Problem kommt. Ja? Aber ich verspreche, nächste Woche fangen wir an mit der Lösung für dieses Problem, mit der Sonne, die aufgeht.